Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Das Thema des heutigen Bibelstudientages heißt Auf den Spuren der ersten Christen, die Apostelgeschichte neu erlebt. Wir wollen uns also mit der Apostelgeschichte beschäftigen und damit mit den ersten drei Jahrzehnten der Weltmission. Die Apostelgeschichte berichtet uns über die Jahre 32 bis 62 nach Christus. Sie ist eigentlich ein Kirchengeschichtsbuch, eben ein Geschichtsbuch über die Frühzeit der Christen. Es gibt so viele Kirchengeschichten, Kirchengeschichtsbücher, aber dieses Buch ist ganz besonders, es ist das einzige, das inspiriert ist. Das einzige, das durch den Heiligen Geist selbst so eingegeben wurde. Wenn wir uns Gedanken machen über die Stellung der Apostelgeschichte innerhalb der Bibelbücher, so sehen wir Folgendes. Erstens, die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Fortsetzungswerk, und zwar des Lukas-Evangeliums. In Apostelgeschichte 1,1, ich lese gerade die ersten zwei Verse. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tage, an welchem er aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Also hier bezieht sich der Schreiber der Apostelgeschichte auf einen ersten Bericht, den er schon Theophilus geschrieben hatte, und zwar über das Leben und den Dienst Jesu bis zu seiner Himmelfahrt. Nun, wenn wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, Lukas 1,1, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in welchen du unterrichtet worden bist. Nun, wir sehen, das Lukas-Evangelium ist auch an Theophilus gerichtet. Er wird hier übrigens genannt, vortrefflichster Theophilus. Das ist eine Anrede, wie man sie gebrauchte für hochstehende Personen damals. Zum Beispiel ein Landpfleger wurde mit vortrefflichster Felix, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, angesprochen. Also eine sozial sehr hochstehende Person, an die ist das Evangelium gerichtet. Und das Lukas-Evangelium geht effektiv bis zur Himmelfahrt Jesu. Das Matthäus-Evangelium zum Beispiel erwähnt die Himmelfahrt nicht. Das Lukas-Evangelium geht genau bis an den Tag, da er aufgenommen worden ist. Und da setzt eben die Apostelgeschichte ein und führt jetzt die Geschichte darüber hinaus weiter. Also ein Fortsetzungswerk. Und damit wird auch schon deutlich, dass eigentlich die Apostelgeschichte eine Brücke bildet. Nämlich im Prinzip nicht nur vom Lukas-Evangelium, sondern von den vier Evangelien hinüber zu den 21 Briefen des Neuen Testaments. Also hier haben wir das Bindeglied dazwischen. Und wir werden noch sehen, wie wichtig die Apostelgeschichte ist, gerade auch zum Verständnis der Briefe im Neuen Testament, ihrer Hintergründe, ihrer zeitlichen und geschichtlichen Einordnung. Also ein Fortsetzungswerk, eine Brücke. Und drittens, die Apostelgeschichte nimmt eine sehr ungewöhnliche Stellung ein. Sie bildet nämlich den fünften Teil der Bibel. Und wie kommt man darauf? Das Alte Testament ist ja dreigeteilt. Die Juden unterscheiden das Gesetz, dann die Propheten und die übrigen Schriften, die normalerweise mit den Psalmen beginnen. Genau diese Einteilung macht der Herr Jesus in Lukas 24, Vers 27 und 44. Er spricht über das Gesetz, die Propheten und dann die Psalmen. Die stehen für den dritten Teil, die Schriften, weil sie am Anfang stehen. Das Neue Testament ist viergeteilt. Der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden in Johannes 14, Vers 26 sagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Und diese Erinnerung hat sich niedergeschlagen in der Abfassung der inspirierten vier Evangelien. In Kapitel 15, Vers 26 schlagen wir auf. Da heißt es, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Da haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes über Jesus und das Zeugnis damit verbunden der Jünger, der Apostel Jesu. Und das hat sich niedergeschlagen in dem inspirierten Bericht der Apostelgeschichte. Da haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes und der Apostel über den Herrn Jesus Christus. In Johannes 16, Vers 12 sagte der Herr, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dies hat sich ganz besonders ausgewirkt in der Abfassung der 21 Lehrbriefe im Neuen Testament. Da haben wir die volle Entfaltung der Wahrheit, viele Belehrungen, die in den Evangelien noch nicht mitgeteilt worden waren, werden durch die Briefe geoffenbart. Also da haben wir die volle Wahrheit, die ganze Wahrheit, in die der Heilige Geist leitet. Und wenn wir den Satz noch fertig lesen, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Die Offenbarung ist das einzige durch und durch prophetische Buch im Neuen Testament. Es gibt viele prophetische Abschnitte im Neuen Testament. Aber ein Buch, das vollständig prophetisch ist, das haben wir nur in der Offenbarung. Da wird uns das Kommende verkündigt. Und so können wir das Neue Testament also einteilen, die Evangelien, die Erinnerung, die Apostelgeschichte, das Zeugnis, die Lehrbriefe, die Wahrheit und die Offenbarung, das Kommende. Das ergibt eine Vierteilung, will sagen, zusammen ein siebenteiliges Werk ist die Bibel. Zahl 7 ist die Zahl auch der Vollkommenheit und Vollendung. Und damit ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen völlig abgeschlossen. Nun, damit sehen wir, dass die Apostelgeschichte eine besondere Stellung einnimmt, denn normalerweise ist ein Bibelteil bestehend aus mehreren Bibelbüchern. Wir haben zwei Ausnahmen, nämlich bei der Apostelgeschichte und bei der Offenbarung. wo ein einzelnes Buch gleich auch einen ganzen Bibelteil darstellt. Das gibt der Apostelgeschichte so ein ganz besonderes Gepräge. Nun fragen wir uns, wer ist der Autor? Wir haben gesehen, es ist der gleiche Autor, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und das ist durch die Zeugnisse der alten Kirche bis ins 2. Jahrhundert sehr stark und deutlich bezeugt. Lukas ist der Schreiber und er war von Beruf Arzt. Kolosser 4,14. Da schickt der Apostel Paulus aus Rom Grüße. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Er war Arzt und das drückt sich aus ganz besonders in seinem Evangelium zunächst. Denn in keinem Evangelium wird so oft über Menschen, über kranke Menschen und Menschen am Rande der Gesellschaft, also arme, bedrängte und mittellose Menschen gesprochen. Das drückt genau die Gesinnung eines guten Arztes aus, der eben gerade für diese Menschen ein besonderes Empfinden hat. Aber Dr. Lukas war ein spezieller Doktor. So eine kleine Anekdote. Ein Bekannter von mir, ein Theologieprofessor, seine kleine Tochter, also als sie noch klein war, irgendwie haben ihre Mitschüler da erfahren, dass ihr Vater Doktor ist. Dann haben sie gesagt, oh, das ist toll, dann können wir mal zu deinem Vater kommen, wenn wir krank sind oder wenn es uns nicht gut geht. Und dann sagte die kleine Tochter, ja nein, nicht so ein Doktor, ein Sündendoktor. Also, das war eben Lukas, der Arzt, er war auch nicht nur einfach ein Doktor, der Wunden verbindet und so weiter, sondern er war ein Sündendoktor, der wirklich das tiefe Problem des Menschen erkannt hatte, das allein durch das Kommen und Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus geheilt werden kann. Das drückt sich also aus in dem Lukas-Evangelium. Aber in der Apostelgeschichte geht es ja darum, wie diese Botschaft des Heils in Christus hinausgeht in alle Welt. Und darum passt das so wunderbar, dass ausgerechnet Lukas, dieser Sündendoktor, dieses Buch geschrieben hat. Wir haben vielleicht gemerkt bei der Einleitung zum Lukas-Evangelium, dass Lukas auch ein Historiker war. Denn er schreibt dort, er sei den Augenzeugen genau nachgegangen und hätte alles von Anfang an ganz genau erforscht. Das heißt, er ist vorgegangen systematisch wie ein Historiker, der alles verfügbare Material sammelt und daraus dann sein Buch verfasst. Und interessant, wir werden darauf noch zurückkommen, gerade im Fall des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte konnte die moderne Archäologie und Geschichtsforschung im Detail so überwältigend nachweisen, wie präzise dieser Historiker alles berichtet. Sogar in den nebensächlichsten Details stimmt alles ganz genau. Also wirklich ein Historiker, dem es auch daran gelegen war, genau zu zeigen, wie diese Dinge in Raum und Zeit geschehen sind. Zum Beispiel Lukas erwähnt ganz genau in Lukas 3, zur Zeit von welchem Kaiser, Tiberius, begann der Dienst von Johannes dem Täufer. Wer war damals Landpfleger, wer war Hohepriester und so weiter. Also im Detail ganz genaue Datierungen. Und das Buch, die Bücher Lukas, Evangelium und Apostelgeschichte sind voll von Personen, die wir aus der Geschichte kennen. Auf dem zweitletzten Blatt zum Beispiel, unter Streiflichter aus Archäologie und Geschichte, da habe ich nur einige aufgelistet. Zum Beispiel erwähnt er drei hohe Priester, Kaiaphas, Annas und dann auch Ananias. viele Könige. Ich habe aus der Fülle nur drei hier aufgeführt. Herodes Antipas, Herodes Agrippa der Erste und der Zweite. Dann erwähnt er eine ganze Reihe von Prokuratoren von Judäa, nämlich Pilatus, Felix und Festus. Er erwähnt vier Kaiser. Ich habe hier auf dem Blatt jetzt nur zwei, die zwei aus der Apostelgeschichte, nämlich Augustus, Tiberius, Claudius und Nero. Er erwähnt Prokonsule wie Sergius, Paulus und Gallion oder berühmte Rabbiner. Unter berühmten Rabbinern erwähnt er besonders Gamaliel. Und auch weltgeschichtliche Ereignisse werden darin erwähnt, wie zum Beispiel die Hungersnot im Römischen Reich ab dem Jahr 47 oder die Ausweisung der Juden aus Rom durch Kaiser Claudius und. Man könnte ja so weitergehen, eine ganze Fülle. Die ganzen Ereignisse sind richtig eingebettet in die Zeitgeschichte. Und wenn da irgendetwas nicht stimmen würde, dann wäre das eigentlich das Dümmste, wenn ein Schreiber so genaue Zeitangaben gibt. Denn dann kann man es nachkontrollieren. Bei den Mythen, bei den Märchen ist das alles nicht wichtig. Da beginnt es war einmal. Und man weiß nicht wo, man weiß nicht wann und man weiß auch nicht wirklich wer. Aber ganz wichtig, diese Dinge sind in Raum und Zeit als Tatsachen, als geschichtliche Tatsachen geschehen. Und darum ist ja auch Tod und Auferstehung Jesu so wichtig, dass das wirklich an einem ganz bestimmten Moment in der Geschichte geschehen ist. Das ist nicht irgendwie etwas so Symbolisches, erlebt irgendwie weiter in der Erinnerung der Menschen und so weiter, wie das die liberale Theologie gemacht hat, bis zur totalen Auflösung des Christentums. Nein, die Apostelgeschichte betont immer wieder in den Predigten, am dritten Tag ist er auferstanden, die Tatsache der Auferstehung wird speziell betont. Weiter, Lukas ist der einzige Bibelautor, von dem wir wissen, dass er kein Israelit war. Das ist schon bemerkenswert. Und wie kommt man darauf? Nebst außerbiblischen Hinweisen. Ich habe nur den biblischen Hinweis gegeben. Auf dem Blatt sieht man in Kolosser 4, Verse 12 bis 14. Dort teilt Paulus Grüße mit von drei Leuten. 4, Vers 10 bis 11 meine ich. Nämlich von Aristarchus, Markus und von Justus. Von diesen sagt er am Ende von Vers 11, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes. Und noch vorher, und Jesus genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Diese drei sind aus der Beschneidung, das sind also Juden. Aber dann kommt wieder eine Serie ab Vers 12 von drei, die grüßen, nämlich Epaphras und Vers 14 Lukas und Demas. Die sind also nicht aus der Beschneidung. Drei aus der Beschneidung und drei, die nicht aus der Beschneidung sind, also keine Juden. Das wird auch außerbiblisch noch bestätigt. Und das erklärt uns natürlich das Interesse von Lukas an dem Evangelium, das die Grenzen Israels sprengt. Also nicht auf das jüdische Volk beschränkt ist, sondern darüber hinausgeht. Nebenbei gesagt, schon im Lukas-Evangelium ist das ein Thema, das hindurchgeht wie ein roter Faden. Die Gnade geht über Israels Grenzen hinaus. Und dann kommt die Apostelgeschichte, wo dann wirklich zeigt, wie diese Botschaft hinausgetragen wird zu allen Völkern. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und noch etwas zur Person von Lukas. Er war Mitarbeiter des Apostels Paulus. Und wir werden das sehen in den sogenannten Wir-Berichten in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 16, Vers 10, plötzlich heißt es dort Wir. schreibt über Paulus und seine Mitarbeiter immer über sie, sie, sie. Und plötzlich dort in Apostelgeschichte 16, Vers 10 kommt das zum ersten Mal vor. Wir schlagen das mal auf. Ich lese vielleicht ab Vers 8 oder Vers 6 ein Teil. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, Vers 8, als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Merkt man, plötzlich, völlig unvermittelt, wechselt der Bericht auf wir. Was deutlich macht, jetzt ist Lukas mit dabei. Und diese Wir-Berichte gehen dann bis zum Ende von Kapitel 16 durch den Bericht der Gemeindegründung in Philippi. Aber Paulus geht dann weiter in Kapitel 16, Vers 40. Heißt es, als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, nämlich Paulus und Silas, gingen sie zu der Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg. Und dann geht er weiter, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich und so weiter. Und dann geht es wieder sie, sie, sie. Es wird also deutlich, Lukas war in dieser Zeit von Troas bis Philippi war er mit dabei. Aber er sagt dem Theophilus nicht, du, und übrigens, dann bin ich dazu gestoßen. Und dann haben wir da evangelisiert und da war ich mit dabei. Ja, er sagt schon, er war dabei. Aber er sagt es so diskret, so zurückhaltend. Es geht nicht um seine Person im Vordergrund. Also sehr, sehr eindrücklich. Und er hat dann auch nicht geschrieben, du Theophilus, weißt du, die gingen dann weiter. Und ich blieb in Philippi und weißt du, was ich da gemacht habe? Gemeindeaufbau. Kein Wort davon. Natürlich hat er das gemacht. Und hat es einen guten Grund, warum Dr. Lukas dort in Philippi blieb. Philippi war nämlich etwas vom Feinsten. Das war ja so eine ganz besondere Stadt. Die bekam den speziellen Bürgerstatus, wie wenn man in Italien wohnen würde. Und die Bürger von Philippi waren steuerbefreit. Nicht schlecht, oder? Es war ein Ort, wo ein großer Prozentsatz von Leuten eben höhere soziale, aus der höheren sozialen Schicht waren. Auch ausgediente Legionäre, Veteranen, die siedelten sich an in Philippi. Und das war natürlich ganz ideal für diese Art von Leuten, dass der Arzt Lukas diese Arbeit dort tat. Er hätte es ja auch in Korinth machen können, aber da wären andere vielleicht wieder besser geeignet gewesen. Nun, aber Lukas beschreibt alles so diskret und er wusste ganz genau, wo seine Stärken, wo sein Auftrag war und das hat er auch erfüllt. Jetzt stellen wir uns die Frage nach der Abfassungszeit der Apostelgeschichte. Wenn wir das Buch zu Ende lesen, dann merken wir, die Apostelgeschichte endet mit der zweijährigen Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom. Die ging von 60 bis 62 nach Christus. Und sie berichtet uns über den Ausgang des Prozesses vor Kaiser Nero rein nichts. Nun ist das eigentümlich, denn in Kapitel 25 hatte sich Paulus auf den Kaiser berufen, auf den obersten Gerichtshof, dass seine Angelegenheit dort geregelt werden sollte. Dann beschreibt Lukas so interessant die spannende Reise bis nach Rom und wie es dann zu dieser dramatischen Schiffsreise kam, die mit Schiffbruch vor der Insel Melite endete und wie Paulus schließlich dennoch nach Rom gekommen ist. Aber der Kaiser hatte keine Zeit. Er musste 2 Jahre, oder die Ankläger waren noch nicht da, er musste 2 Jahre warten. Und dann endet die Apostelgeschichte. Also die Pointe, die man über Kapitel hinweg erwarten würde, was jetzt als Höhepunkt der Geschichte kommt, die lässt Lukas weg. Und die Pointe wäre nämlich bald nachher gekommen. Denn es ist ein interessanter Ausdruck am Ende der Apostelgeschichte. Wir schlagen das auf. 28, Vers 30. Er blieb aber 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Der Ausdruck 2 ganze Jahre war ein juristischer Ausdruck damals, der bezeichnete die Frist, die verlaufen konnte und während der sich die Ankläger melden mussten. Sonst verjährte die ganze Sache. Also wir sind genau jetzt am Ende dieser juristischen Periode, die für Paulus hochbedeutsam war. Und schließlich, wie wir noch sehen werden, offensichtlich zu einer Freilassung geführt haben. Am Ende dieser Periode angelangt, wird uns noch nichts gesagt jetzt über den eigentlichen Schlussentscheid Neros und die Freilassung von Paulus. Und das macht also deutlich, die Apostelgeschichte muss also noch vor diesem Ereignis der Freilassung geschrieben worden sein. Und darum können wir sagen, um 62 nach Christus abgefasst. Aber wir werden noch sehen, unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, dass gerade dieser offene Schluss der Apostelgeschichte hochbedeutsam ist für die Botschaft des Buches. Unter literarische Besonderheiten nehmen wir zunächst den Punkt 2, der offene Schluss. Wie gesagt, in 25, Vers 12 beruft sich Paulus auf den Kaiser. Die Antwort auf die Frage zögert sich bis zum Ende hinaus, spannend und dramatisch, und wird gar nicht beantwortet. Und aus diesem offenen Schluss, aus dieser literarischen Besonderheit lernen wir, das Zeugnis der christlichen Mission endet nicht im Jahr 62. Wir stehen heute immer noch in denselben Spuren der ersten Zeugen des Heilandes der Welt. Also das denke ich mich so wunderbar, dass der Heilige Geist die Apostelgeschichte so inspiriert hat, um uns wirklich deutlich zu machen, das ist nicht einfach fertig, die Geschichte, sondern sie geht weiter und sie geht weiter bis heute. Und wir sind quasi in der Fortsetzungsgeschichte mit enthalten von dem, was die ersten Zeugen verkündigt haben. Also das macht die Apostelgeschichte auch sehr persönlich. Nehmen wir wirklich diesen Standpunkt ein von diesen mutigen ersten Zeugen. Das ist die Frage. Und das soll uns nun gerade führen zum nächsten Punkt unter Geografie und Weltmission. Wir sehen in Apostelgeschichte 1 die Beschreibung der Himmelfahrt vom Ölberg aus. Und das Zeugnis der Weltmission begann somit in Jerusalem, der Stadt westlich vom Ölberg. Wir lesen Apostelgeschichte 1, ab Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeiten zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleid bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn gen Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Das ist etwa ein Kilometer, ein Sabbatweg. Gut, also wir sehen, das Evangelium ging aus, anfangend von Jerusalem. Und wenn wir uns die Weltkarte in Erinnerung rufen, dann stellen wir fest, Jerusalem liegt genau am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und das ist doch eine geografische Situation, die absolut einzigartig ist auf dem ganzen Weltglobus. Es ist der ideale Punkt, wo man in der Kürze gerade in drei Kontinente kommen konnte, zu den Völkern dieser Welt. Also strategisch wunderbar gewählt im Heilsplan Gottes, ausgehend von Jerusalem. Dann haben wir jetzt aber gleich auch gelesen, dass die Auffahrt Jesu stattgefunden hat vom Ölberg aus. Und da ist er aufgefahren als der Heiland der Welt. Denn er hat ja die Botschaft, das Mandat zur Botschaft gegeben. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Er gibt der ganzen Welt die Chance, das Heil in ihm, in Christus, erfassen zu können. So ist er also aufgefahren als Heiland der Welt vom Ölberg aus. Die Engel haben gesagt, er wird so zurückkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Und dass es wirklich auch geografisch gleich gemeint ist, geht ja hervor aus Sacharja 14, Vers 4, wo die Wiederkunft Christi, das Kommen des Messias, beschrieben wird. Und zwar nicht mehr als Heiland der Welt, sondern als Richter der Welt auf dem Ölberg. Sacharja 14, Vers 3 und 4. Und der Ewige wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen, hin zu einem sehr großen Tal. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Da kommt er aber, um gegen jene Nationen, die sich versammelt haben, gegen Jerusalem, Krieg zu führen. Also genau das Gegenteil. Und so sehen wir, der Ölberg markiert gewissermaßen zwei heilsgeschichtlich hoch bedeutsame Momente. Die Auffahrt mit dem Mandat für die Weltmission und dann die Wiederkunft Christi als Richter. Und in dieser Zwischenzeit, gewissermaßen zwischen diesen beiden Ölberg-Ereignissen, liegt die Weltmission. Die Chance für alle Völker. Sie müssen sich entscheiden, ob sie den Herrn Jesus Christus als Heiland der Welt oder als Richter der Welt kennenlernen möchten. Dann, wenn wir zum nächsten Blatt gehen, unter besondere Wörter und Ausdrücke habe ich hier nur zwei griechische Wörter aufgeführt. Und zwar eines ganz am Anfang der Apostelgeschichte und das andere am Schluss. Und das ist nicht viel, die kann man sich also gut merken und auswendig lernen. Das sind ganz besondere Wörter. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 2 und 3. B. bis zu dem Tag, an welchem er aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Also, der Auferstandene, der Herr Jesus, wurde während 40 Tagen von den Jüngern erlebt. Er hat mit ihnen gesprochen, hat sie weitergeführt, hat ihnen Erklärungen und Aufträge gegeben. Und Lukas sagt, in dieser Zeit ist er in vielen sicheren Kennzeichen lebendig vor ihnen gewesen. Und das Wort sichere Kennzeichen, das ist das Wort auf Griechisch tekmerion. Ein Wort, und das bedeutet durchschlagender, überzeugender Beweis. Aber dann in der Mehrzahl, ja? In vielen durchschlagend überzeugenden Beweisen hat er sich lebendig dargestellt. So beginnt die Apostelgeschichte. Die Auferstehung Jesu ist eine absolut bewiesene Angelegenheit. Und sie war selbst für die anfangs so zweifelnden Apostel völlig endgültig überzeugend. Jeder Zweifel ist genommen. Und die Apostelgeschichte zeigt, wie aufgrund dieser totalen Überzeugung, der Tatsache der Auferstehung, diese Männer, diese Apostel, eine derartige Veränderung erlebt haben, dass sie zu kühnsten Zeugen geworden sind für die Wahrheit des Evangeliums. Und wir werden sehen, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, die Tatsache der Auferstehung Christi wird in der Verkündigung immer völlig zentral gebracht, denn das ist Angel und Wendepunkt von allem. Und dann ein zweites Wort ganz am Schluss, und es ist absolut das letzte Wort der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 28, 31. Wir haben das schon gelesen. Paulus war also 2 Jahre in seinem gemieteten Haus in Rom als Gefangener. Da kommen viele Leute zu ihm. Er kann das Reich Gottes predigen. Die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit. Und das Wort ungehindert, im Deutschen ist es nicht das letzte. Sie müssen in Ihrer Übersetzung selber schauen, welches Wort dem entspricht. Ungehindert, das ist das im griechischen Text das allerletzte Wort, Akolytos. Und das ist ganz bedeutsam. Es gibt das Gepräge für dieses Buch. Paulus ist zwar gebunden, und er schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 9, ich bin ein Gefangener, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Man kann zwar die Zeugen Jesu binden, man kann sie schlagen, ins Gefängnis tun, man kann sie töten, und das wird getan bis in unsere Zeit. Aber was man nie konnte, ist die Ausbreitung des Wortes Gottes dadurch verhindern. Und so prägt dieses Wort Akolytos die Botschaft der Apostelgeschichte. Ungehindert, dieses Wort geht weiter. Und es hat auch nicht ein Ende gefunden damals im Jahr 62, sondern es ist weitergegangen über 2000 Jahre bis heute. Ja, sind bis dahin mal einige Fragen? Also das Jahr 32, das ist ein kleines Datierungsproblem. Wann will man die Geburt Jesu ansetzen? Und wenn man verschiedene Lexika nimmt, dann findet man auch verschiedene Zahlen. Das Problem ist dieses, unsere Datierung, unsere Zeitrechnung ist ja erst später eingeführt worden. Und Das ist also nicht so eingeführt worden, dass die Geburt Jesu dann absolut genau stimmen würde. Quasi mit einem Jahr Null. Es gibt sogar in der Geschichte gar kein Jahr Null. Das wissen die meisten nicht. Es gibt nur eins vor Christus und dann ein Jahr später ist eins nach Christus. Es ist also nur ein Jahr von eins vor bis eins nach. Das stellt ein Problem dar für die Astronomie. Denn wenn man da Berechnungen machen will, sagen wir 3000 vor Christus, irgendeine Sonnenfinsternis, dann muss man ja einen Nullpunkt haben in der Berechnungsachse. Und das hat man so eingeführt, zum Beispiel das geschichtliche Jahr 445 vor Christus ist in der Astronomie das Jahr 444 vor Christus. Also das ist eine Abmachung. Wenn Sie zum Beispiel mit Astronomieprogrammen am Computer arbeiten, dann haben Sie immer beide Daten. Das geschichtliche Datum und das astronomische Datum. Und dann kommt ja dazu, man hat auch versucht, die Geburt Jesu zu berechnen anhand des Sternes von Bethlehem. Aber dann ist ja die Frage, was war eigentlich der Stern von Bethlehem? Und Kepler hat gedacht, im Jahr 7 diese dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn, wo also diese beiden Planeten zueinander gekommen sind, das sei wahrscheinlich der Stern von Bethlehem gewesen. Das Problem ist allerdings, dann muss er die Geburt ansetzen auf 7 vor Christus. Und das machen viele heute noch. Und dann ist die ganze Zeitrechnung noch viel mehr verschoben. Das kann allerdings nicht sein. Der Stern von Bethlehem, ich habe dasselbe auch auf dem Computer simuliert, das war damals im Jahr 7 von Auge sichtbar, dass es zwei Himmelskörper waren. Saturn und Jupiter ganz nahe beieinander, aber von Auge war es zu unterscheiden. Es war also nicht als ein Stern zu sehen. Es gibt noch mehr Probleme. Und die Berechnung, dass der Herr Jesus etwa 1 vor Christus geboren worden ist, dafür gibt es auch gute geschichtliche Argumente. Das wäre vielleicht mal ein Thema für sich an einem Bibelstudientag. Oder wenigstens irgendwie eingebaut in ein größeres Thema. Und ich meine, dass die Argumente da viel stärker und besser sind. Also das heißt, der Herr Jesus ist wirklich 33 Jahre alt geworden, aber die Geburt Jesu ist nicht genau eben mit unserer Zeitrechnung zusammenfallend. Ja?
Wie verbindet sich der Titusbrief mit der Apostelgeschichte? Paulus schreibt, ich habe dich in Kreta zurückgelassen.
Also ich wiederhole für das Band. Wie kann man den Titusbrief mit der Apostelgeschichte verbinden? Denn dort gab der Apostel Paulus Titus die Anweisung, ich habe dich in Kreta zurückgelassen, damit du dort in jeder Stadt Älteste anstellest. Nun, wir werden sehen, wenn wir heute Nachmittag dann auch zu den Reisen des Apostels Paulus kommen, dass dieses Ereignis Titus auf Kreta nirgends unterzubringen ist in der Apostelgeschichte. Nun, Bibelkritiker haben eine ganz einfache Antwort. Der Titusbrief ist gefälscht. Viele Briefe sind gefälscht. All diese Pastoralbriefe, wie man sie nennt, Titus, 1., 2., Timotheusbrief, so wird das erledigt. Dummes und gottloses Zeugs ist das. Es ist so, der Apostel Paulus, habe ich gesagt, ist wieder frei geworden nach diesen 2 Jahren in Rom. Und dann hat er wieder herumreisen können. Und es ist nicht nur im Titusbrief, es gibt auch andere Ortschaften, wo er herumgereist ist, wo wir das nachvollziehen können. Und das fällt alles in die Zeit nach der Apostelgeschichte hinein. Im Römerbrief hat er ja auch schon davon angekündigt, er möchte nach Spanien gehen. Und es gibt tatsächlich auch außerbiblische Hinweise, dass er bis in den äußersten Westen des Römischen Reiches gegangen sei. Dass also zum Beispiel, dass die Spanienreise tatsächlich noch in Erfüllung gegangen wäre. Aber das würde alles fallen in die Zeit nach 62, nach der Apostelgeschichte. Nebenbei gesagt, im Philipperbrief, der war gerade am Ende dieser 2 Jahre geschrieben worden Und da drückt Paulus aus seine Hoffnung, dass er jetzt bald frei werden wird. Im Philemonbrief, auch gerade da um 62 geschrieben worden, drückt er aus und sagt dem Philemon, er solle ihm doch bitte eine Unterkunft bereit machen, denn er sei überzeugt, dass er bald durch ihre Gebete freigelassen werden könne. So konkret, dass er also bis nach Kolossä noch gehen würde. Das kann man alles nicht in der Apostelgeschichte unterbringen, das gehört in diese Zeit nach 62. Aber der Apostel Paulus ist nachher wieder in Gefangenschaft gekommen, quasi in die zweite Gefangenschaft. Und aus dieser hat er dann noch den zweiten Timotheusbrief geschrieben, um 67 nach Christus. Und da sagt er, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Und er weiß also, jetzt werde ich das Martyrium erleben. Die altkirchliche Überlieferung bezeugt, dass er dann geköpft worden ist durch Nero. Er war ja römischer Bürger, darum durfte er nicht gekreuzigt werden. Im Gegensatz zu Petrus, der gekreuzigt wurde, auch in dieser Zeit unter Nero. Er durfte die angenehmere Todesstrafe erleiden, also Enthauptung durch Schwert. Und davon gibt uns eben der zweite Timotheusbrief Zeugnis. Und so kann man also die ganzen Briefe dennoch wunderbar unterbringen. Weitere Fragen da vorne?
In Bezug auf die Wiederkunft Jesus Christus, haben Sie jetzt erwähnt, dass er ja auf dem Ölberg wiederkommen wird. Wenn man aber in Matthäus nachschaut, so wird er so kommen, dass es alle Geschlechter der Erden sehen. Wenn er ja auf dem Ölberg kommt, dann sehen ja die in Amerika oder die in Australien sehen das ja nicht. Wie ist das zu erklären?
Also ich wiederhole die Frage. Wie kann man das miteinander vereinen? Der Jesus kommt wieder auf dem Ölberg, aber nach Matthäus 24 wie der Blitz, der ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, dass also alle Menschen die Wiederkunft Christi wahrnehmen werden. Es ist ganz einfach. Die Wiederkunft Christi verläuft in verschiedenen Phasen. Die Wiederkunft auf dem Ölberg ist eine Phase und hängt damit eben zusammen. Er kommt auf den Ölberg, um dann nachher auf dem Berg Zion, auf dem Tempelberg, zu streiten. So steht es in Jesaja, Jesaja 30. Er wird dort auf den Tempelberg herniedersteigen, kämpfen und sein Volk beschirmen in Jerusalem und dann die Herrschaft in Jerusalem übernehmen. Aber wir haben zum Beispiel die Wiederkunft Christi in Harmagedon, Offenbarung 16. Aber das ist eine gewaltige Ebene im Norden in Galiläa. Das ist ein ganz anderes Ereignis. Oder Habakuk in Kapitel 3 sagt, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Ja, aber Teman, das liegt ja in Südjordanien. Und der Prophet Obadja beschreibt, dass dort ein ganz besonderes Gericht noch stattfinden wird in Edom, in Südjordanien, dass viele Völker dort gerichtet werden. Das sind alles verschiedene Phasen. So wird also die Wiederkunft Christi ist nicht einfach, er kommt und er ist da auf dem Ölberg. Nein, sondern das sind Ereignisse, die in Phasen nacheinander ablaufen werden. Aber die Ölbergphase ist ganz entscheidend, denn das gehört gewissermaßen zur Schlussphase. Der Herr übernimmt die Macht in Zion, in Jerusalem und damit in der Hauptstadt dann für die ganze Welt. Darum ist der Ölberg natürlich eben ein besonders markanter Punkt. Weitere Fragen? Ja? Ob das in Zusammenhang steht mit den Zahlenangaben in Daniel 12, die verschieden sind? Ja, sehr genau. Die große Drangsalszeit vor der Wiederkunft Christi, die dauert nach Offenbarung 11 1260 Tage. Aber Daniel 12 am Schluss sagt, die Opfer in Jerusalem, die während der Drangsalszeit aufhören werden, die werden aufhören während 1290 Tagen. Und dann sagt er weiter, glückselig, wer hart und 1335 Tage erreicht. Also gibt es noch 75 Tage nach der Wiederkunft Christi, nach der großen Drangsal, wo man ausharren muss, bis man endlich das Ziel erreicht hat. Nun, in diesen 75 Tagen, da werden die ganz entscheidenden Schlachten stattfinden nach der ersten Wiederkunft Christi. Also da werden in Phasen werden die verschiedenen Feinde gerichtet werden, eben Harmagedon, Edom, bei Jerusalem, gegen diese Nationen wird er dort streiten, die dort versammelt sind. Dann weiter das Gericht über Gog und Magog aus dem äußersten Norden. Die werden nämlich fallen auf den Bergen Israels. Das bezeichnet speziell das Zentralmassiv, das Israel von Norden bis Süden durchzieht. Das sind die Berge von Samaria, Judäa, wir sagen dem heute die Westbank oder Westjordanland. Dort wird Gog und Magog fallen. Auch wieder eine andere Phase. Ist auch nicht das gleiche wie Harmagedon. Und nun, wie gesagt, in diesen 75 Tagen, da werden die entscheidenden Dinge geschehen in Phasen und dann kommt das Friedensreich. Und es wird, wie gesagt, 30 Tage zum Beispiel dauern noch, bis die Opfer wieder auf den Tempelberg eingesetzt werden, die während der Drangsalszeit unterbrochen sind. Eben bis 1290 Tage. Ja. Noch etwas? Sonst singen wir etwas, oder?
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »So entstand das Christentum, die Welt der Evangelien und der Apostelgeschichte neu erlebt«, erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.